Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße euch alle recht herzlich zur 83. Ausgabe des Podcasts. Und heute, wenn ihr das sehen könntet, seht ihr ein sehr volles Studio. Es sind nämlich 5 Gäste bei mir, männlich und weiblich, und zwar aus unterschiedlichen Branchen und alle verbindet eines, nämlich das aktuell laufende Festival Klanglicht in Graz. Und das führt mich gleich dazu, meine Gäste auch alle vorzustellen. Links von mir sitzt Bernhard Rinner. Er ist der Geschäftsführer der Bühnen Graz. Herzlich willkommen.
Ich bin froh, dass ich hier mal eingeladen bin.
Dann gegenüber von mir sitzt das Künstlerkollektiv Ocho Risotto. Das sind 3 Menschen. Das ist die Lia Redler, der Stefan Sobotka Grünewald und der Volker Sernetz. Herzlich willkommen, ihr drei.
Danke Hallo. Für die Einladung.
Und rechts von mir, ich habe oft Schwierigkeiten, links und rechts auseinanderzuhalten. Rechts von mir sitzt Birgit Lill Schnabel, die Chefkuratorin des Klanglichts und gleichzeitig verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei den Bühnen Graz. Herzlich willkommen.
Danke. Für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Bühnen Graz bin ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Machst du das doch immer? Na bitte. Dann, ich habe immer gedacht, du machst das immer noch.
Nein, Klanglicht ist, glaube ich, das habe ich vorher gemacht. Seit 2019, glaube ich, bin ich für Klanglicht freigestellt. Das ist ein Ganzjahresprojekt, weil ich ja nicht nur die Programmierung mache, sondern die gesamte Organisation, inklusive Sponsoring, Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und allem, was dazu gehört.
Und sollte er uns jetzt zuhören, Bernd Bürcher, du bist zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Bühnen Graz, gell?
Danke, lieber Bernhard, für die Erklärung, weil ich war ja schon überrascht darüber, dass das ja noch immer so sein soll, weil mir dachte, wie geht sich das zeitlich aus?
Ja.
Das wäre ja auch unmöglich. Ja.
Wäre das die Frage, die erste für mich gewesen?
Nein, es gibt Einstiegsfragen, aber die kommen erst, nachdem ich euch noch kurz vorgestellt habe, weil ich habe meine Gäste natürlich im Vorfeld wieder ein bisschen gequält, damit ich ihnen Biografisches entlocken kann. Einfach was beim Bernhard, den findet man nämlich ganz leicht auch im Internet. Bei der Birgit schon schwieriger, deswegen wahrscheinlich auch meine Fehlinformation über Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Und der Stefan hat gleich gestanden, was willst du mit einer Biografie? Wir haben immer dasselbe gemacht. Und daher jetzt kurz zur Einführung. Bernhard, ich darf sagen, 1970 in Graz geboren, er studierte Rechtswissenschaften an der Grazer Universität, aber auch in Frankreich. Und du warst auch in der Politik tätig und Geschäftsführer von einer Styria Kultur Service GmbH, die gibt es aber nicht mehr. Und seit 2014 eben der Chef der Bühnen Graz, die vorher Theater Holding geheißen hat, für die, die quasi noch das alte Wort irgendwie im Kopf haben.
Ganz korrekt wiedergegeben.
Danke. Dann jetzt zu den 3 Ocho Risotto. Ich werde mir jetzt zuerst die Jüngste vorstellen, das ist die Lia. Die Lia ist 1988 in Oberpullendorf geboren. Sie meinte, weil die Geburtenklinik damals so toll war, sind ihre Eltern oder ihre Mutter vor allem dorthin gefahren und ist eigentlich in der Nähe von Graz aufgewachsen. Der Stefan ist 1977 geboren in Graz und auch hier aufgewachsen und der Volker 1973 und auch ein echter Grazer. Und vor allem ihr beide arbeitet schon lange zusammen. Wir haben das im Vorfeld versucht zu rekonstruieren. Eigentlich schon, wir kennen uns seit den 90er Jahren. Das kann man jetzt auch herausschneiden, weil das klingt jetzt schon noch ziemlich lange her. Und ausgehend eigentlich vom Forum Stadtpark haben sich die beiden kennengelernt, weil der Volker einerseits eine Bar und einen Club betrieben hat und der Stefan andererseits Projektionen schon gemacht hat und beide ihre Liebe zum Analogen darüber sich eigentlich gefunden haben und seit nunmehr über 20 Jahren gemeinsam künstlerisch tätig sind. Die Jüngste im Boot ist eigentlich die Lia, die aber auch schon seit 13, 14 Jahren hinzugekommen ist. Und seitdem seid ihr eigentlich national, international unterwegs als Ocho Risotto und projiziert eure Kunst auf alle möglichen Flächen, aber mehr dazu später. Bei der Birgit habe ich recherchiert, aber wie ihr merkt, schlecht recherchiert, weil sonst hätte ich das mit der Medien- und Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit nicht gesagt. Sie ist schon seit über 20 Jahren bei den Bühnen Graz.
Das stimmt, seit 2002.
Also wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Und sie ist eigentlich 1973 in Wien geboren und aufgewachsen.
Aufgewachsen in Mödling, bin dann in Salzburg in die Schule gegangen und habe dann in Graz studiert und bin hier klassisch bicken geblieben.
Ja, so geht's mir. So, ich habe eine Einstiegsfrage an euch. Es sind drei Einstiegsfragen. Die sind immer ein bisschen entlehnt, wer das weiß, von aus dem Podcast Alles gesagt von der Zeitung Die Zeit. Es gibt nämlich Entweder-Oder-Fragen. Und die erste lautet Audio oder Video? Bernhard?
Schwierige Frage bei Klanglicht. Bei Klanglicht. Aber wenn ich es entscheiden müsste, Audio.
Okay. Lia?
In dem Fall muss ich dann Video sagen, weil wir ja doch die Musik meistens komponieren lassen und uns dazu die Bilder überlegen.
Stefan?
Wir sind zwar sehr audioaffin, aber ich muss auch Video sagen, so wie die Lia gesagt hat, weil die meisten, zwar die Ideen von uns auch kommen, aber die Kompositionen von Musikern.
Okay.
Ich sage auch Video, obwohl natürlich Audio ein wesentlicher Bestandteil ist von unseren Projektionen.
Birgit?
Audio.
Du hattest jetzt am längsten Zeit zu überlegen.
Die Reihenfolge finde ich gut.
Bei der nächsten Frage mache ich es umgekehrt. Die zweite Frage ist auch eine Standard-Einstiegsfrage. Kunst oder Kultur?
Birgit? Kunst.
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 Danke. Und jetzt kommt natürlich passend zu dem ganzen großen Festival Klanglicht die Frage. Klanglicht oder Lichtklang? Stefan, jetzt fange ich mit dir an.
Klanglicht.
Klanglicht.
Ja, natürlich Klanglicht.
Naja, du musst wissen, genau dieses Wortspiel war am Beginn.
Und okay.
Das war wirklich die Frage, aber es klingt einfach besser, Klanglicht als Lichtklang. Nicht nur, weil wir es jetzt die 10. Ausgabe machen, sondern von Beginn an war die Überlegung, wie es heißen soll. Und dieses Wortspiel war von Beginn an der Start. Aber 50-50 und trotzdem eine Mehrheit für Klanglicht.
Klanglicht. Danke, Lea. Ja, Bernhard, ich glaube, du hast schon die Einleitung meiner ersten Frage übernommen.
Soll ich die Moderation übernehmen?
Ich sollte jetzt nicht lachen, glaube ich. Oder das eher böse schauen oder irgend sowas. Oder über meine eigene Kompetenz Petra, nachdenken.
Wie war dein erstes Klanglicht?
Wie war mein erstes
ja,
Klanglicht?
Ja, Petra schaut böse.
Ach, genau.
Warst du da dabei?
Ich mache einen Audiokommentar.
Ja, sicher. Mai 15. Das war bei der Oper 2015 und es war nur die Oper bespielt und es war Occhio Risotto und ihr habt die Projektion gemacht. Klar, ich bin am Kaiser-Josef-Platz gesessen.
Genau, siehst du, super. Mhm. Perfekt.
Richtige Schön. Antwort. So, jetzt man merkt, dass der Bernhard gewohnt ist, Oberkapitän zu sein. Und deswegen möchte ich ja, dass du den Zuhörerinnen einen kleinen Einblick gibst über diejenigen, die nicht wissen, was die Bühnen gerade sind, was quasi du als Geschäftsführer hier alles managst und gleich die zweite Frage, damit man sich auch im Hintergrund auskennt, wo das Festival Klanglicht verortet ist. Wie kam es zum Klanglicht? Also zuerst Bühnen Graz, bitte dann Klanglicht.
Boah, die anderen sollen heute auch noch in der Stunde vorkommen.
Ja, ich habe eh so eine Stoppuhr und dann mache ich ganz komische Geräusche.
Die Bühnen Graz sind eine Management-Einheit des Opernhauses, des Schauspielhauses Graz, des Next Liberty, des Orpheum, Dom im Berg und Kasematten als Spielstätten gemeint und einer Servicegesellschaft. Und wir sind die Organisationseinheit hinter den großen Bühnen der Stadt Graz.
Danke.
So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Aber nachdem mich ja nicht nur Verwaltung, sondern schon einmal kreative Prozesse interessieren, war es für mich schon ein bisschen interessant, auch in die Vollen zu greifen, als ich interimistisch Intendant des Opernhauses wurde. Mhm. Das ist nämlich eigentlich der Hauptgrund, warum es Klanglicht dann gibt, nämlich weil Elisabeth Sobotka frühzeitig nach Bregenz engagiert wurde und Festivalleiterin der Bregenzer Festspiele wurde und die damalige Nachfolgerin, nämlich Nora Schmidt, in einer Zeit nicht die Oper leiten wollte, sondern es wurde jemand gesucht, der interimistisch das Opernhaus führt. Mhm. Und da haben die Eigentümer gesagt, der ist Holding-Geschäftsführer, der soll das nebenher so auch noch machen. So, und dann habe ich mich gesehen im Opernhaus zusätzlich als Opernintendant und Geschäftsführer des Opernhauses. Und dabei habe ich mir schon die Frage gestellt, wie könnten wir dieses Gebäude öffentlichen Interesses, nämlich das Opernhaus, in eine neue Perspektive führen und dem Publikum zugänglich machen, weil wir kennen Fokusgruppen-Ergebnisse, wo Menschen nach wie vor eine Hemmschwelle spüren, in ein Theater hineinzugehen. Mhm. Und von innen nach außen war eigentlich das Motto, das, was wir innen als Kunst tagtäglich in den Häusern machen, in einer modernen Form nach außen zu tragen. Das war eigentlich die Idee und da ist die Birgit damals als Mitarbeiterin mir mit dem Vorschlag auch mit dem Thema der Visuals gekommen und das hat sich wunderbar getroffen damals. Und man versucht eine Finanzierung aufzustellen und wir haben gedacht, das war es jetzt, aber daraus ist dann mehr gekommen.
Also war das Projekt geplant und ist mehr
das
geworden?
Das Projekt war einmalig geplant, dass es aber so einmalig war, dass wir es wieder machen mussten. Damit haben wir nicht gerechnet.
Jetzt ist es so, dass Birgit, du eben das Klanglicht-Chef kuratierst. Und Gott sei Dank, jetzt weiß ich ja, seit 2019 das hauptsächlich machst. Und als Programmgestalterin, ich habe im heurigen Programm gelesen, nämlich es ist die Magie zweier zentraler Elemente des Theaters, nämlich Licht und Klang und hinzu gesellt sich der öffentliche Raum. Wie hat sich aus deiner Sicht das Klanglicht in diesen 10 Jahren entwickelt und auch hinsichtlich dieser Elemente? Ist das das zentrale Element, die zentralen Elemente und welche Gewichtung bekommen die beiden?
Naja, alle Installationen, die wir bei Klanglicht sehen, haben unmittelbar etwas mit Licht und Klang zu tun. wir haben auch so ein bisschen den Untertitel Festival of Sound and Vision. Mhm. Und ja, wie schon der Bernhard auch gesagt hat, wir versuchen hier Installationen im öffentlichen Raum zu finden, Arbeiten zeigen zu können, die das, was normalerweise auf den Bühnen passiert, ein bisschen nach außen tragen und um auf diese Art und Weise vielleicht auch neues Publikum für das, was wir auf unseren Bühnen produzieren, gewinnen zu können.
Das ist mir aufgefallen, also diese Frage, Bernhard, die wäre später kommen, ich glaube auf Seite 4 meiner Vorbereitung, ob Klanglicht auch ein Audience Development eine Audience Development Maßnahme sein kann oder auch ist.
Ja, definitiv. Allerdings kennen wir auch die Daten jener, die Tickets kaufen und es ist nicht so einfach, ein Erlebnis im öffentlichen Raum so zu verkaufen, dass es dann zu einem Kauf in einem Haus führt. Mhm, wir müssen es als eher als positive Stimmung, dass das auch von den Bühnen möglich ist, sehen und die Menschen langsam hineinführen. Also das ist schon auch eine Erkenntnis nach 10 Jahren, dass das nicht so mit einem Schnipser funktionieren kann.
Jetzt ist es ja so, dass sich ja Lichtkunst für sich nicht ganz in die klassischen Kunstgattungen einordnen lässt. Es besitzt ja quasi immer einen grenzüberschreitenden Charakter. Jetzt bin ich schon bei euch. Und ihr als Ocho Risotti seid ja von Anfang an dabei. Ihr wart beim ersten Projekt dabei 2015, als es noch ein Projekt war, das darum ging, die Oper von innen nach außen zu tragen. Und ihr seid auch heuer wieder dabei. Und wie wichtig ist dieses Medium Licht jetzt in eurer Kunstform als Grundelement? Und was macht ihr mit dem Klang? Jetzt geht es quasi um den künstlerischen Zugang. Als Kollektiv und dann auch jeder gern einzeln.
Für uns das Medium Licht, also für uns ist es ja nicht nur das Medium Licht, sondern wir arbeiten ja eigentlich schon mit am Schritt weiter. Also wir arbeiten viel mit Projektionen, sei es jetzt im Analogen oder im Digitalen. Ist das jetzt was Bewegtes wie ein Beamer oder was Statisches wie einfach ein großer Diaprojektor? Und das ist für uns, hat sich das irgendwie, also Steffen, Volker kommen ja viel aus der Projektionsszene, wie sie damals noch in Clubs bekannt war und sind damals schon irgendwie drüber rausgewachsen, also nur auf Leinwände zu projizieren. Und das ist dann irgendwie mit der Zeit einfach gewachsen und immer größer geworden und mittlerweile ist es ja für uns so, egal ob es jetzt groß oder klein ist, wir schauen immer über den Tellerrand und wir versuchen immer irgendwie mehr zu sehen, als wir jetzt nur eine reine, also Leinwand, Projektionsfläche oder wie auch immer. Und Licht ist oder Projektion ist da insofern irgendwie für uns das Werkzeug Nummer eins geworden, weil wir schaffen ja hauptsächlich temporäre Werke, die meistens nur in einem bestimmten Rahmen zu sehen sind. Und wir versuchen aber doch irgendwie was, ich nenne es jetzt mal Nachhaltigeres zu schaffen, indem wir einfach wirklich sehr auf der Emotionsebene versuchen, unser Publikum, unsere Besucherinnen, Besucher zu erfassen. Und
genau, und was man da auch sagen kann, ist, dass wir immer mit Komponisten zusammenarbeiten. Mhm. Das macht das Ganze
auch. Komponistinnen.
Komponistinnen. Das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr spannend für uns, um dann auch diesen Bereich des Audiovisuellen eben gut verbinden zu können. Also das sind teilweise eben Auftragsarbeiten, die wir dann besprechen, die wir entwickeln mit den verschiedenen Komponisten.
Und die Komponisten kennen dann schon die Projektionen und arbeiten zum Bild oder arbeiten die jetzt, kennen sie die Idee?
Na, man kann sich das so vorstellen, es ist so ein Hin und Her. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Also was uns der Komponist anbietet oder was wir zurückgeben. Also das ist back and forth, ja.
Also die Musiker mit denen und Komponisten, mit denen wir zusammenarbeiten, die kennen wir ja auch schon ziemlich lange. Sie wissen auch, wie wir arbeiten. Wir wissen, wie breit gefächert die sind. Und es war ja ganz normaler praktische Überlegung, weil irgendwann sind wir ja selber auch, obwohl wir selber Musiker sind, an unserer oder der Volker auch sehr musikaffin, was mit seinen Musiksammlungen, Plattensammlungen und dergleichen angeht, an unsere Grenzen gestoßen, beziehungsweise war ja dann der Zeitfaktor auch und die größere Ebene, die wir dann zusätzlich noch abdecken wollten. Und deswegen haben wir eigentlich schon relativ früh angefangen, auch mit unseren Musikerkollegen, DJ-Kollegen, damals noch in den Clubs und dann weiter hinaus Netzwerke zu schaffen, damit das, was wir projizieren, halt einfach auch größer wird, breitflächiger mit den Kompositionen.
Genau, und das war ein perfekter Zeitpunkt, wie das Klanglicht entstanden ist, für uns eben das so zu entwickeln zu können.
Also auch das Klanglicht quasi als Sprungbrett für besondere Projektionen.
Genau, also für große Projektionen, vor allem im öffentlichen Raum. Ja.
Also wir haben zu dem Zeitpunkt ja schon einige Gebäude und Fassaden bespielt. Und für uns war das aber natürlich eine schöne Ehre und eine schöne Aufgabe, die Oper Graz zu bespielen, weil es ist ein sehr präsentes Gebäude, direkt eigentlich von unserer Haustür. Also und das ist natürlich schon auch was, wo wir uns auch sehr wertgeschätzt gefühlt haben, dass wir die Möglichkeit gekriegt haben, das umzusetzen.
Ja, was man schon sagen muss, zu dieser Zeit haben wir in Graz eigentlich, was das betrifft, nicht wirklich auf große Gebäude projiziert, sondern eher woanders. Und wir haben den Bernhard und die Birgit schon gekannt und die haben auch gewusst, was wir so tun und so. Und das war halt dann schon was Besonderes, dass dann halt schon die Oper oder die Bühnen herkommt und sagt, hey, wollt ihr nicht das ausprobieren oder wollen wir das nicht starten für diesen einen Event? Ob wir uns das irgendwie vorstellen können, dass das dann so einschlägt, das haben wir ja gar nicht gewusst.
Jetzt seid ihr ja mittlerweile so sogenannte Stammkünstler vom Klanglicht. Was sind die Herausforderungen, die jedes Jahr neu sind? Weil ihr werdet ja dann nach 10 Jahren kann man schon auf eine Routine setzen.
Wir schauen ja, dass wir immer neue Plätze eigentlich bespielen. Und neue Plätze heißt auch in einem städtischen, urbanen Raum natürlich neue Herausforderungen, ob das jetzt da verkehrstechnische sind, lichttechnische, Straßenbahn, wo, wie das Publikum natürlich diese Projektionen wahrnimmt und. Also da fängt es einmal an, bevor man überhaupt einmal über eine Projektion nachdenkt, ist es überhaupt möglich? Dann wird es ja eh mit dem gesamten Klanglichtteam einmal besprochen und dann gibt es eh Gott sei Dank den Olli auch noch, der auch sagt, Oliver Kern, der technische Leiter, das könnte sich auch vorstellen, dass da das und das funktioniert. Und also es sind viele Herausforderungen.
Es ist ja wirklich, das Projekt bespielt ja vor allem den öffentlichen Raum, aber es ist natürlich auch an verschiedensten Orten in Graz, von Kirchen, Schauspielhaus, also ganz, ganz unterschiedlich. Birgit, wie erfolgt eigentlich die Auswahl der Künstlerinnen und die Auswahl der Orte? Das muss ja alles immer im Zusammenspiel sein. Stellen wir das ja sehr komplex vor.
Das stimmt. Und wenn ich daran denke, dass wir eben am Kaiser-Josef-Platz unseren Anfang genommen haben und der Kaiser-Josef-Platz ja auch über mehrere Jahre immer Teil von Klanglicht war, ich vermisse den Kaiser-Josef-Platz unheimlich. Und seitdem habe ich immer die Augen offen und suche nach geeigneten Locations. Gerade wenn es um Projektionen geht, dann müssen das natürlich Fassaden sein, die relativ wenig Fensterflächen haben, weil die Fensterflächen das Licht absorbieren und nicht reflektieren. Müssen auch Flächen sein, die relativ dunkel sind, wo wir auch das Licht weitestmöglich ausschalten können. Also das ist im öffentlichen Raum, gerade in der Innenstadt, eine Challenge. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir uns nicht über Straßensperren oder gar Straßenbahn umsetzen. Leitungen freuen, weil sich das budgetär sehr bemerkbar macht.
Und wie erfolgt die Auswahl der KünstlerInnen?
Ich schaue mir vieles an, ich bin viel unterwegs in ganz Europa, weil es natürlich wichtig ist, diese Dinge auch immer, diese Arbeiten auch immer live zu sehen und auch die Künstler kennenzulernen. Wir haben auch seit einigen Jahren immer ein kuratorisches Thema, das wir vorgeben, wo wir dann Vorschläge bekommen, die wir dann umsetzen versuchen und auf die Art und Weise kommt es dann zu einem neuen Programm.
Und führst du Künstlerinnen, also schlägst du ihnen die Orte vor in Graz?
Ja.
Also du verknüpfst es?
Sowohl als auch, okay. Ja. Das ist die Frage, ich meine, je nachdem wie ortskundig sie sind, oft lade ich sie auch ein und wir spazieren gemeinsam durch Graz und schauen, ob wir eine geeignete Location finden oder wie diese geeignete Location beschaffen sein muss. Auf die Art und Weise tasten wir uns.
Aber da sind wir schon an einem der Punkte, die schwierig natürlich sich vorzustellen ist, dass nämlich die Stadt Graz als mittelalterlich gewachsene Struktur ja eigentlich eine kleinteilige, kleinstrukturierte Stadt ist und nicht wie im Barock oder in der späteren Zeit Repräsentationsflächen im öffentlichen Raum geboten werden, auch wenn es der Ring heißt. Ja? Das ist erstaunlich, dass wir bei Klanglicht und bei der Zunahme von Besucherinnen und Besuchern an unsere Grenzen stoßen, was die Kapazität im Innenraum, also in der Innenstadt eigentlich betrifft. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig zu sehen, wenn da hier doch viele tausende Menschen durch die Stadt spazieren, dann fehlt es manchmal oder in meiner Überlegung auch jetzt der Boulevardeske Straßen vorzufinden, bei denen man eine große Fläche bespielen kann. Es ist die Stadt nun einmal aus dem 16. Jahrhundert gewachsen. Wir sehen die auch nicht umsonst die Burg als Begriff eines mittelalterlichen Begriffes des Sitz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, damals Innerösterreich. Das ist jetzt, der ganze Adel war hier und ist von hier ja dann nach Wiener Neustadt und Wien gewandert. Und seither, auch historisch gewachsen, gibt es nicht mehr dieses Fürstentum in dem 17. oder 18. Jahrhundert, das dazu geführt hätte, dass Graz noch einmal ausgebaut worden wäre, sondern es ist mittelalterlich auch in der Befestung gewachsen. Und das führt bei Klanglicht zu der Herausforderung, dass es doch kleinstädtisch ist, dass wir kleine Wege bespielen, dass wir kleine Höfe bespielen. Das heißt nicht, dass ich unzufrieden bin, aber dass es eine Herausforderung ist, die Künstlerinnen und Künstler für diese Plätze auch zu überzeugen.
Jetzt ist es aber so, dass ja die Orte auch schon unterschiedlich waren und sind. Mittlerweile gibt es ja auch Verbindungen zum Beispiel zum neuen Stadtteil Reininghaus, wo sogar eine Riesenprojektion quer von Schlossberg bis Reininghaus, damit die Menschen irgendwie so einen Zusammenhang auch in der Stadt erkennen, wo quasi Urbanes auf Historisches trifft. Oder urban Neues auf Historisches trifft. Jetzt war es auch so, also es ist ja immer wieder neu. Also 2021 war dieses besondere Jahr innerhalb von Corona, wo das Schloss Eggenberg bespielt worden ist, als abgegrenzter Raum. Wie fühlt sich das Klanglicht an, wenn das quasi so in andere Stadtteile wandert? Oder gibt es auch quasi Stadtteile, die sagen, wir wollen unbedingt das Klanglicht haben? Also welchen Austausch gibt es mit der Stadt, und um Orte und Räumlichkeiten zu finden?
Also es gibt natürlich Interessensbekundungen und gleichzeitig muss man dann ja auch mit der Birgit oder auch mit den Künstlerinnen und Künstlern wie Ocho Risotto auch feststellen, dass ja nicht alles machbar ist, was sich manche wünschen. Interessant ist ergänzend, dass es sogar internationale sozusagen Handzeichen gibt, wo Leute sagen, man kommt doch endlich nach Kapstadt, wie es uns einmal passiert ist, und zu sagen, um Gottes Willen, also das kann jetzt doch nicht ernst gemeint sein, aber das passiert.
Aber das Klanglicht soll quasi woanders hin, das ist aber eine spannende Idee, oder?
Eben, für die Zukunft. Du weißt eben, mich reizt ja immer dann sozusagen Herausforderungen, sagen wir es jetzt einmal so. Nein, es ist in Graz gewachsen und das sollte ja auch Graz weiter bespielen. Aber ja, du hast recht und auf deine Frage, es gibt natürlich Wünsche, die da und dort deponiert werden. Nur gleichzeitig ist Reininghaus eine Herausforderung gewesen, die man nicht bei jeder Ausgabe so machen kann. Und mit Reininghaus ist eine unglaublich schöne Brücke, tatsächlich eine Lichtbrücke geschlossen worden vom Schlossberg nach Reininghaus. Und das muss sich dann auch durch Künstlerinnen und Künstler und Ideen ergeben. Mhm. Das wird vielleicht wieder brauchen, aber es kann sein, dass es wieder mal kommt.
Und Birgit, gibt es eigentlich so Menschen, die für dich durch die Stadt spazieren und sagen, ach, ich hätte da eine Idee oder ich hätte gern das? Wie sehr sind quasi so Meldungen von, ja, aus der Bevölkerung, die anrufen und sagen, ach, ich habe eine Idee fürs Klanglicht?
Ja, Vorschläge und Ideen gibt's viele.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist nicht nur eine künstlerische Entscheidung, es ist auch eine Frage des Crowdmanagements und auch eine Frage des Budgets ganz grundsätzlich.
Aber darf ich kurz ergänzen, weil es vielleicht einmal werden wird. Wir waren knapp davor, mit der Karl-Franzens-Universität für heuer etwas zu machen. Und da muss man dann sehen, dass die Umbauten der Med-Uni dort einen derartigen quasi Beeinflussung der geografischen Bereiche dort mit sich bringt, dass wir sehen, das ist die nächsten 2-3 Jahre sicher nicht möglich. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es uns nicht einmal reizen würde, durch die Zinzendorfgasse über den Stadtpark zum Karl-Franzens-Universität zu gelangen und vielleicht irgendwann einmal zum Hilmteich. Das kann eine mögliche Variante sein, derzeit durch die Begebenheiten nicht möglich.
Ja, man spürt schon auch, dass es vor allem, also der öffentliche Raum in der Innenstadt, also zum Klanglicht, man muss sich das wirklich so vorstellen, es sind wirklich tausende Menschen unterwegs. Es ist eigentlich leichter, in der Innenstadt quasi zu bleiben als Klanglicht, jetzt was die Menschenmassen anbelangt, oder Menschenmassen zum Beispiel auch in einer Stadtteil eher außerhalb zu bewegen.
Naja, die Innenstadt ist eine große Fußgängerzone, das macht es leicht.
Also schon von den Voraussetzungen.
Reininghaus war natürlich eine Herausforderung, aber auch eine Einladung, diesen Stadtteil zu erkunden. Ganz viele Menschen waren vorher noch nie dort, haben nur in der Zeitung davon gelesen und sind im Rahmen von Klanglicht das erste Mal hingekommen. Das ist auch vom dortigen Eigentümerboard damals sehr stark gefördert worden und auch budgetär natürlich unterstützt worden und hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Klammer bei dieser einen Veranstaltung, das war im Jahr 2022, schließen zu können.
Also wenn das Liebenauer Stadion umgebaut ist, wir kommen.
Genau. Das Klanglicht kommt, Licht halt, Licht kommt überall hin. Jetzt ist es so, dass ihr als Künstlerkollektiv natürlich auch schon viele große Projektionen auf alle möglichen Flächen gemacht habt, wenn man so quasi das ein bisschen verfolgt. Eine der technisch am weitest weg entfernten Projektionen war am Erzberg. Da wird kolportiert 2 Kilometer, dass man das gesehen hat. Wie ist immer dieser technische Anspruch, auf etwas so groß zu projizieren? Also wie geht es ja damit um? Gibt es eh immer stark, also jetzt ganz naiv gefragt, sind die Projektoren stark genug?
Ja, bei uns ist ja so, wir sind ja nicht nur Projektionskünstler, sondern wir setzen uns halt trotzdem viel mit unserer Technik auseinander. Also uns ist es ja immer wichtig, dass wir wissen, wie auch das Handwerk funktioniert. Und wir haben einfach gesagt, passt, Erzberg, es hat die Anfrage gegeben, ob wir nicht auf dem Erzberg projizieren wollen. Der einzige Platz, der uns damals für der Beste irgendwie vom Strom und Hinstellen und Winkel und so.
Wetterbeständigkeit vor allem.
Wetterbeständigkeit gepasst hat dort, war halt 2 Kilometer entfernt. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und haben halt das Equipment, was man dazu braucht, als statischer, der stärkste Projektor der Welt, ist in Österreich gebaut worden in den 70er, also Pani, ist ja auch wegen der Opernstreiks damals entwickelt worden, weil die
Bühnenmaler.
Die Bühnenmaler gestreikt haben und der Herr Barney hat dann damals ein Projekt entwickelt, damit man diese Bühnenbilder auch projizieren kann.
Dann hat man sie nur mehr auf Glas diagonalen, das war dann ein bisschen praktischer. Ne?
Ein bisschen vor allem vom Format zuerst einmal ein bisschen kleiner, nicht gleich so auf 20x20 Meter, sondern mal auf 18x18 oder 24x24 Zentimeter, war dann in der Handhabung vielleicht ein bisschen einfacher. Dafür hat man halt einen 200 Kilo schweren Projektor braucht.
Also das ist ja halt der stärkste Projektor der Welt. Ungefähr 130.000 Ansilumen hat der, ich glaube der stärkste Beamer zurzeit wird haben, 50.000 Ansilumen oder so, was auch schon sehr viel ist. Und die haben einfach gesagt, das wird schon funktionieren, haben ganz viele Leute gefragt, die eigentlich eine Ahnung haben, also wirklich so Leute, die seit Jahrzehnten projizieren, also nur projizieren, nicht Kunst projizieren, sondern einfach projizieren.
Darf ich als Zwischenfrage nur stellen, diesen stärksten Projektor, den kann man einfach so ausborgen, mieten? Wen fragt man, wo kriegt man den her und wie schwer ist der vor allem?
Das Gute ist ja einerseits, wir haben ja selber so ein Projekt, also wir haben ja solche Projektoren auch. Zur damaligen Zeit haben das auch zum Beispiel der Projektor, der auf das Rathaus in Graz die Weihnachtsprojektion macht, der macht das, ist auch sein Projektor. Und wir haben dann damals einer befreundeten Technikfirma gefragt, der dann und das passende Objektiv dazu. Und der hat gesagt, das geht sowieso nicht. Also das haben alle gesagt, das geht nicht. Wir haben gesagt, ja passt, wir haben ein Zeitfenster von 3 Tagen, weil wir gewusst haben, wenn es regnet, ist die Luftfeuchtigkeit, die Partikel, die Lichtstrahlen und. 2 Tage hat sehr gut funktioniert, waren wir sehr überrascht, dass das gleich gut gegangen ist. Am dritten Tag hat es gar nicht funktioniert, weil es kurz nach Regen oder auch kurz vor Regen Sprengung hat es ergeben. Ja, und das waren die 2 Kilometer, also...
Das hat mir nämlich, diese Erzberg-Geschichte hat mir nämlich quasi zu dieser Frage gebracht. Kommen die Auftraggeber zu euch und sagen, welche Fläche? Oder macht ihr die Fläche und sagt, das, da wollen wir unsere Kunst sehen?
Boah, es ist unterschiedlich. Also oft kommt jemand zu uns mit einer Idee und meistens ist sie dann, dass sie das im Gespräch in der weiteren Konzeptfindung dann irgendwie ergibt, dass man ja da eigentlich nur weitergehen könnte. Also das eben das über den Tellerrand schauen irgendwie, das ist doch immer wieder, also es kommt sehr oft vor, dass es eigentlich um was Kleineres geht und meistens wird es dann größer oder ein bisschen anders oder ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen gefinkelter vielleicht.
Und wir nutzen auf alle Fälle jede Möglichkeit, uns auch weiterzuentwickeln und zu schauen, ob nicht noch mehr geht.
Genau.
Was sind eure Inhalte? Was wollt ihr quasi mit eurer Kunst, was wollt ihr transportieren an Inhalten? Welche Themen?
Wir wollen in einem Moment schaffen, an dem Leute einfach vielleicht kurz einmal alles um sich herum vergessen, sie unsere Projektion anschauen mit der Musik, die dazu in den meisten Fällen erklingt, sie einfach mal auf was Neues einzulassen. Und wenn wir jetzt klanglichtspezifisch das erklären, dann ist es so, die Birgit hat das schon erwähnt, es gibt jetzt seit ein paar Jahren gibt's immer wieder ein kuratorisches Thema, an dem wir uns orientieren, an dem wir unsere Geschichte, unsere Dramaturgie entwickeln. Heuer geht es zum Beispiel um das Thema Rausch. Das heißt für uns, wir haben irgendwie versucht, also eigentlich schon als Anknüpfung an unsere Arbeiten in den letzten Jahren. Wir arbeiten sehr stark mit dem Begriff der Humanität und Zusammenhalt und der menschlichen Einheit, sagen wir mal so. Das sind so unsere unterschwelligen Botschaften, die sie immer in unseren Projektionen verstecken. Und dann vor allem spielen wir sehr viel mit der Wahrnehmung, was Realität ist, was irgendwie auch so ein Zeichen oder irgendwie so ein, ja, so ein Faktum der Zeit geworden ist. Irgendwie, was ist real, was ist nicht real, welche Realitäten gibt es? Jeder hat so seine eigenen. Und das ist auch ein großes Thema, was immer wieder kommt. Aber ja, wie gesagt, eigentlich in erster Linie geht es für uns wirklich darum, dass die Leute, dass sie das Publikum das anschauen kann und einfach einmal kurz alles rundherum einmal vergisst oder das einfach ausgeblendet ist, um einfach mal da für den Moment zu sein, nachdem unsere Sachen ja eigentlich temporäre Kunstwerke sind.
Genau, wenn man die Möglichkeit hat, sich das nicht live anzuschauen, bleibt nachher eigentlich nur mehr die Dokumentation übrig. Also wir sind schon sehr interessiert dran und hoffen auch, das Publikum sich das live anzuschauen.
Das ist eh, danke Volker, weil das wäre so mein Zwischengedanke gewesen, funktioniert das auch, wenn ich das hinten auch quasi auf einem Bildschirm oder quasi auf einem zweiten Medium, also nicht auf der Originalprojektionsfläche sehe, sondern über ein zweites Medium wie ein Bildschirm, egal ob das jetzt über YouTube oder irgendwas ist.
Es funktioniert als Dokumentation, aber natürlich hast du mit dem Gebäude einen ganz anderen 3D-Effekt und eine ganz andere Lichtbrechung.
Und ein anderes Erlebnis wahrscheinlich.
Genau.
Natürlich auch die Dimension. Also die Dokumentation ist meistens dann am Handy oder am Bildschirm, schaut man sich es vielleicht nur an, aber natürlich ist es was anderes, wenn man vor Ort steht. Und was man natürlich sagen muss, ist einfach auch die Masse an Menschen, die auch dort ist und die das Erlebnis gerade mit einem teilt. Und wir haben zum Beispiel, weil der Bernhard vorher schon die Burg angesprochen hat, wir haben ja auch schon mal die Burg bespielen dürfen, sogar zweimal, was uns ein besonderes Herzensprojekt war, weil das eigentlich eine hundertprozentig analoge Arbeit war. Wir haben dort mit analogen Diaprojektoren die Filmrollen gegeneinander verschiebt, quasi eine 15-minütige Geschichte erzählt, und dort sind die Leute einfach wirklich teilweise Stunden drinnen gewesen in diesem Innenhof und haben sie von dieser 270-Grad-Projektion einfach einnehmen lassen und waren dort drinnen, haben dort drinnen tanzt, haben dort drinnen Yoga gemacht. Also es war schon ein spezieller Ort irgendwie, und der ist jetzt vielleicht nicht riesengroß, aber war auf jeden Fall groß genug für unser Vorhaben, und das funktioniert dann schon, dass man wirklich die Leute komplett einfach reinholt in das Werk und einfach, man ist dann einfach mittendrin. Also für uns ist ja das Publikum in irgendeiner Form auch ein Protagonist in unserer Projektionsarbeit.
Und der Vorteil ist ja, wir wohnen ja in Graz. Wir sind aufgewachsen in Graz, wir kennen die Plätze schon seit wir klein sind, und die Wahrnehmung ändert sich aber. Das ist ja das, wir setzen uns so auseinander mit diesen Orten, dass wir durch diese Projektion und durch diese Musik und diese Gesamtheit die Orte so verändern oder auch Orte näher bringen, weil es gibt ganz viele Grazer, die Orte dann gar nicht kennen. Also wir, den Burginnenhof zum Beispiel, den haben wir immer nur als Parkplatz sozusagen unter Anführungszeichen wahrgenommen, beziehungsweise den Gang hin zur Wendeltreppe. Und dort war das halt dann so speziell, weil dann war es halt der Weg hin zur Wendeltreppe, oder viele Leute haben, ach, da hinten ist ja die doppelte Wendeltreppe, die ist ja puh, und der Raum und was ist, da gehen wir sonst immer nur vorbei. Also das ist uns schon ganz wichtig, und das ist halt auch der Vorteil, dass wir in dieser Stadt leben und dass wir das halt so lange halt auch vorbereiten dürfen.
Lia, du hast jetzt ein schönes Stichwort gegeben, nämlich Geschichte erzählen. Wie schwer oder wie leicht ist es, mit Projektionen und Klang eine Geschichte zu erzählen, wo ich eigentlich keinen Text habe?
Also keinen Text stimmt ja nicht. Wir arbeiten mittlerweile sehr viel mit Text. Der ist aber meistens eigentlich nur gestalterisches Element. Ja, also man kann sehr viel Geschichte erzählen. Also
genau, aber meine Frage noch ein bisschen konkreter, Entschuldigung, dass ich das gleich so formuliert habe. Wie sehr ist es auf den Ort bezogen? Oder nimmt es sich vom Ort wieder weg, sozusagen?
Also wir machen ja wirklich die meisten Werke nur für den einen Ort, und der lebt natürlich sehr von dem. Also wir nehmen immer Bezug drauf, was ist dort irgendwie passiert, was passiert dort, oder jetzt zum Beispiel beim heurigen Klanglicht bespielen wir die Dreifaltigkeitskirche, ist verhältnismäßig recht kleine Kirche eigentlich, eher versteckt am Schlossbergplatz, aber dann doch ein sehr schöner weiter Raum, weil durch den Schlossbergplatz und den Platz vor der Dreifaltigkeitskirche hat man dann eigentlich wieder sehr viel Luft, und ist natürlich auch eine spannende Geschichte, da jetzt so ein bisschen sie auseinanderzusetzen mit dem Schwesternorden, dass das eben von Ordensschwestern geführt wird immer schon, und natürlich jetzt auch mit dem, was man jetzt in jüngster Zeit in den Medien viel mitgekriegt hat von diesen drei Nonnen, die ja aus ihrem Kloster gebeten worden sind, jetzt einmal sehr nett formuliert. Und das sind schon Themen, die bei uns einfach irgendwie die wichtig sind und die da irgendwo reinkommen. Natürlich haben wir künstlerische Handschrift. Wir lassen uns da sehr aus der Kunstgeschichte inspirieren von diversen Kunstrichtungen. Wir arbeiten sehr viel mit den elementaren Formen, die sie verändern, die wohin gehen. Also es geht da in irgendeiner Form immer wieder um einen Fortschritt, der mit einem Stillstand spielt. Also es sind bei uns immer so diese Gegensätze, die sich irgendwie bedingen. Also es ist auch mit Licht und Schatten. Wir spielen viel mit Licht und ohne Licht gäbe es keinen Schatten und ohne Schatten gäbe es kein Licht. Also das sind alles Themen. Und ja, und so ergibt sich dann meistens die Geschichte aus dieser großen Sammlung an dem Ort, der uns schon viel erzählt, an der Formensprache, die wir einsetzen, an der Musik, die zum Einsatz kommt, an den Texten, die sich irgendwo wiederfinden. Und dann natürlich arbeiten wir ganz viel auch im Studio. Wir filmen mit Personen, ob das jetzt analog oder digital ist, vor Greenscreen, um die freizustellen, die sind dann, um ihnen einfach eine andere Präsenz auf der Fassade zu geben. Die interagieren mit der Fassade und bilden dann einfach ein großes Ganzes und die Geschichte. Mhm.
Die Geschichten, inwiefern haben die denn was zu tun oder stellst du dir das vor, Birgit, mit dem kuratorischen Thema, was jedes Jahr ausgegeben wird? Wie kommst du zu dem Thema und hast du dann schon eine Vorstellung, wo die Reise hingehen soll oder ist das Thema wirklich nur so als übergeordneter Begriff gedacht?
Das Thema ist ein übergeordneter Begriff, genau. Ich finde, das muss auch nicht alles erklärt werden, aber ich habe festgestellt, dass das Publikum bzw. die Besucher das sehr angenommen haben und dann viel mehr auch aus den Arbeiten für sich selber mitnehmen können. Oft geht es aber einfach auch nur um das gemeinsame Erleben, nur unter Anführungszeichen, das ist natürlich auch immanent. Und es ist auch spannend zu sehen, wie die Künstler oder welche unterschiedliche Vorschläge dann aus künstlerischer Sicht das Thema betreffend gemacht werden.
Wie kommst du zu den Themen und inwiefern spielt dann die Stadt Graz eine Rolle für die Themenfindung oder sind das so übergeordnete Themen, die überall stattfinden
könnten? Das sind ganz übergeordnete Themen. Die Stadt Graz spielt natürlich eine Rolle, weil alle Arbeiten, die hier für Klanglicht entwickelt werden, natürlich für die Location und für den Ort per se entwickelt werden. Das ist nicht bei allen Arbeiten der Fall. Ungefähr der Hälfte der Arbeiten. Die zweite Hälfte sind bereits bestehende Arbeiten, die wir einladen, gezeigt zu werden im Rahmen des Festivals. Aber ganz grundsätzlich, das Thema entwickelt sich meistens aus jenen Arbeiten, die ich gerne einladen möchte, heraus.
Okay. Und Rausch ist etwas Besonderes für das Jubiläum?
Das passt gut zum Jubiläum. Ich bin jetzt schon tatsächlich seit sehr vielen Jahren mit der Liz West in Kontakt, die heuer die Arbeit auf der Kasemattenbühne gestaltet. Das sind 700 bunte Spiegelflächen, die am Boden aufgebracht werden und die mit Licht so inszeniert werden, dass sie die gesamten Schlossbergbühne Kasematten in einen Farbrausch verwandeln. Und das Publikum, das in der Installation ist, wird Teil dieser Arbeit. Und das war dann tatsächlich maßgeblich für das Thema. Im letzten Jahr war es dann die Arbeit von Fischli und Weiß mit der Fragenprojektion, die zum Thema der Träume geführt hat. Also auf die Art und Weise entwickelt sich das dann.
Ergibt sich eigentlich mit den Künstlerinnen und Künstlern weitere Projekte, die dann in den Häusern, in den einzelnen, also so wie im Schauspielhaus, Next Liberty oder in der Oper, noch einmal einen Widerhall oder einen Widerhall finden, dass sie dort noch einmal eingeladen werden oder irgendwas gestalten.
Ich bin gerade am Überlegen, ob wir tatsächlich eine Künstlerin, einen Künstler haben, der dann durch Klanglicht jetzt in ein Projekt gekommen ist bei den Bühnen Graz. Bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest bei euch hat sich auf alle Fälle ergeben ein Projekt eines Opernprojektes mit Ocho Risotto bei der Styriate aufgrund der Arbeiten bei Klanglicht, weil der Mathis Huber das gesehen hat und sie dann eingeladen hat für, glaube ich, seine erste Fuchsoper, die sie in der Listhalle produziert haben. Also insofern, dass dann das sich verbreitet und manche Künstlerin, mancher Künstler dann gefragt wird, auf alle Fälle ist auch geschuldet dem Auftreten jetzt von Ocho Risotto bei der Oper, dass sie dann zum Opernball in Wien auch eingeladen wurden, die Fassade der Wiener Staatsoper zu bespielen. Also und das sind ja glückvolle Momente, dass wenn wir von Graz solche Wege unterstützen können und damit forcieren können und man nach Graz schaut, um zu sagen, mal schauen, wer heuer dabei ist und was die machen und vielleicht können wir die nicht in den nächsten Jahren einbinden. Bei dem fällt es mir jetzt schon wieder ein. Wir hatten voriges Jahr die Intendantinnen und Geschäftsführer der deutschsprachigen Theaterlandschaft hier, Schweiz, Deutschland, Österreich. Und der Intendant von Solothurn war von der Mondinstallation in der Stadtpfarrkirche so angetan, dass er sie unbedingt haben wollte für ein Opernprojekt, das er in Irland als Regisseur macht. Ich habe jetzt nicht verifiziert, ob es jetzt tatsächlich gelungen ist. Aber wenn wir sowas mitbewirken können, mein Gott, das ist doch das Schönste für uns, dass von Graz einfach Karrieren dann vielleicht noch unterstützt werden.
Und auch Kooperationen, Zusammenarbeiten, eben. Weitere Projekte, Folgeprojekte.
Ich möchte aber auch auf das zurückkommen, weil es ja fast symbiotisch erstens einmal die Geburtsstunde von Klanglicht, von wir haben was gesucht, ihr wart sozusagen vielleicht in Graz noch nicht so bekannt und es hat sich für beide Seiten ergeben, bei Klanglicht eine Kanalisierung und eine Veröffentlichung für uns als Bühnenvertreter, aber ihr als Künstlerinnen und Künstler. Und wenn ich euch jetzt dazugehört habe, wenn so Momente kreiert werden sollen, unser Leitspruch heißt ja bei den Bühnen Graz für den einen Moment, bitte geschrieben kursiv. Und das sollte auch in der Aussprache mit der kleinen Kunstpause für den einen Moment herüberkommen, dass es hier ein Moment entstehen kann durch die Arbeiten von Ocho Risotto, durch so viele Menschen, die Tausenden, die stehen und begeistert schauen, die Irritation, auch vielleicht die Verzweiflung, vielleicht auch eine Träne, auf alle Fälle auch vielleicht Freude kommuniziert werden kann. Wenn das uns gelingt, und es wird ja darauf vorbereitet, aber es geht ja nicht jedes Jahr oder jede Installation so auf. Aber wenn das als Gemeinschaftserlebnis möglich ist von Klanglich, dann haben wir, glaube ich, für die Gesellschaft auch was getan. Nämlich, dass es durch die Kunst Menschen zusammenfinden und einen Moment gleich erleben oder zumindest nachfühlen können. Und in Zeiten der Krisen und sonstiger Konflikte, ich bin jetzt nicht hypertroph zu glauben, dass wir an der gesellschaftlichen Ordnung was ändern können. Aber wenn wir kleine Momente kreieren können, wo jemand danach nachdenkt und sagt, dieses Erlebnis hat mich mitgeprägt in meiner eigenen Einstellung zur Gemeinschaft dieser Stadt, dieses Landes, der Republik, ja, dann wäre es ja eigentlich wunderbar.
Jetzt sind ja genau diese Elemente wie Magie, Illusion, so Begrifflichkeiten, die mit dem Klanglicht echt wirklich eng verbunden sind, Wahrnehmung und so weiter. Birgit, inwiefern bist du dann quasi so für so einen Überbau auf der Metaebene, denkst darüber nach, welche Philosophien, was wirkt ein, was fällt weg, wie verändert sich Gesellschaft, was ist jetzt quasi so, was sind so wesentliche Punkte? Weil das Klanglicht ja mir doch sehr, auch man kann es ja durchaus philosophisch sehen.
Ja. Ja.
Wahrscheinlich über die Arbeiten der Künstlerinnen, oder? Da kommen so die Zugänge.
Die kommen von den Arbeiten selber, genau. So wie auch heuer zum Beispiel die Eva Schlegel sich in ihren Arbeiten, die wir heuer beim Grazmuseum Schlossberg zeigen, sehr mit diesem Thema der Wahrnehmung, des räumlichen Wahrnehmens auseinandersetzt. Das kommt von ihrer Arbeit heraus. Für mich ist es spannend zu sehen, dass wir eigentlich sehr grenzüberschreitend bei unserem Publikum sind. Also Zuschauer kommen im Familienverbund, kommen mit ihren Freunden. Es gibt keine Einschränkungen, die Altersklasse, die Herkunft, die Muttersprache betreffend. Und das ist für mich eigentlich das Schönste an Klanglicht, zu sehen, dass wir die maximale Bandbreite ansprechen und auch bei Klanglicht dann begrüßen können.
Die kulturelle Teilhabe wird dadurch ermöglicht.
Naja, die Hemmschwelle herunter im öffentlichen Raum und man sieht, was dann plötzlich mit der Stadt passiert. Und ich möchte schon sagen, das ist schon nicht absehbar gewesen. Also das hat uns ja selber so überrannt, die Begeisterung des Publikums. Und ein Journalist hat ja mir einmal gesagt, ja, man könnte fast sagen, dass klanglich dies durch das Publikum und durch die Forderung noch mehr zu sehen größer geworden. Ein bisschen stimmt das. Also dass diese Resonanz, die wir da erhalten haben, die steckt dann natürlich an. Und die will man dann ja auch immer und immer wieder in einer anderen Form, in einer anderen Perspektive bringen. Aber das Schöne ist, dass die Menschen der Kunst wegen und nicht durch eine Schlagergartenveranstaltung oder durch eine Spurtveranstaltung durch die Gassen ziehen, sondern dass die Menschen hier durch Kunst bewegt werden.
Jetzt ist das meiste im öffentlichen Raum, das meiste sozusagen kostenlos oder gratis konsumierbar oder genießbar oder wahrnehmbar. Trotzdem kostet das Projekt ja Geld. Und wie wird das bewerkstelligt? Ich habe jetzt nur nachgelesen, dass es vor ein paar Jahren war in den Medien kolportiert 700.000 Euro, davon aber 40% von SponsorInnen.
Dabei bleibt es ja nach wie vor.
Das hat sich nicht geändert. Und ist das quasi auch, mir sind ja dann hängen geblieben natürlich diese 40% Sponsoren, das ist meiner Meinung nach ein sehr hoher Anteil, der ja auch beispielgebend sein könnte, weil wir wissen ja.
Ja, aber ich darf sagen, es ist wahnsinnig fast einfach, würde ich sagen, mit Bildern einen potenziellen Sponsor zu überzeugen und hinzuzeigen, was passiert durch Publikumreaktionen, aber auch durch das, was in der Stadt passiert, als jetzt zu sagen, ja, Sie müssen sich vorstellen, dieses und dieses Projekt wird das und das bewirken. Mhm. Und ich versuche es so zu machen, das hat Geldbörsen geöffnet. So einfach ist es, wenn man sieht, was Klanglicht kann. Und viele haben es schon gesehen gehabt. Ja? Das ist ein Vorteil. Und ich meine, ich glaube auch, dass wir, das klingt zwar für eine hohe Zahl, aber mit Verlaub, es sind 2 Mitarbeiterinnen dafür im Jahr beschäftigt. Mhm. Und wir haben den Anspruch, bei dem Niveau auch zu bleiben. Wir werden nächstes Jahr durch den Sparkurs eine Reduzierung hinnehmen müssen. Mhm. Das ist auch real und leider ein Nachteil auch der angespannten Budgets der Gebietskörperschaften. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass wir jetzt auch nicht besonders teuer in der Frage unterwegs sind, auch durch die wirtschaftlichen Kooperationen und Sponsorverträge.
Ja, das ist ja genau das, was du sagst. Wir wissen alle, dass die Budgets, und das betrifft nicht nur das Kulturbudget, sondern alle Budgets, nicht steigen, dass das also verschiedene Gründe hat, auch die wirtschaftliche Situation, auch die Steuereinnahmen, die das allem geschuldet sind. Jetzt leitest du natürlich einen dieser sogenannten Tanker in der Steiermark und weißt auch, dass du von Einsparungen betroffen sein wirst. Gibt es da aber genau wieder noch einmal rückführend zu diesen 40% Sponsoren, dann gibt es quasi auch alternative Möglichkeiten, um erstens an Geld zu kommen oder auch um so einzusparen, dass es jetzt nicht an der Kunst gespart wird. Das ist ein bisschen ein hoher Anspruch, glaube ich.
Also wenn ich dafür die Lösung hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Weil das wäre international der gefragteste Job, wie wir Kunst so finanzieren können, dass es den Gebietskörperschaften nichts mehr kostet. Das ist ja die Frage, das ist aber die Quadratur des Kreises, die du in den Raum stellst. Wir kennen ja die Gegenseite. Ich will jetzt nicht den Trumpismus strapazieren, aber wir sehen ja in Amerika, dass es ausschließlich sponsorgetrieben ist. Und dann ist jetzt da die Frage, ob die Kunst genau dann diese Möglichkeiten hat, wie wenn es auch eine steuerfinanzierte Kunstförderung gibt. Ich bin ein Anhänger einer steuerfinanzierten Kunstform. Aber selbstverständlich, dass man damit auch Einnahmen lukrieren kann oder Sponsoring, das wäre schon ein Vorteil für Veranstalterinnen und Veranstalter. Das gelingt uns bei Klanglicht, das gelingt uns natürlich auch bei den Bühnen Graz. Aber nur ein Gefühl zu bekommen, im letzten 2-3 Jahren gab es eine Gehaltssteigerung von 20% bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das möchte ich deutlich sagen, ich gönne das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. aber ich kann gleichzeitig nicht in der ersten Kategorie des Opernhauses auf 150 Euro gehen, weil es in einer Stadt und in einem Umland von Graz keiner zahlt. Wir haben den Kippmoment errechnet bei etwa 100 Euro. Wir liegen derzeit bei 89 Euro in der ersten Kategorie. Nur ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie das wirtschaftlich finanzierbar wäre. Ohne Steuerfinanzierung müssten wir in der ersten Kategorie 200 Euro verlangen. Und dann würden wir nicht in dieser Form mehr spielen können wie jetzt. Das ist leider auch eine Wahrheit.
Ja, und mir fehlen dann ja eh immer die Worte, weil das ja, ja, es ist ganz schwierig, weil ich denke mal, man muss ja ständig an das eigene Strategien arbeiten oder was sind dann Erkenntnisse und wie geht es weiter, weil wir wissen, dass gerade das mit diesen Einsparungen, das kommt in Wellen und es kommt immer wieder. Und aber in Wahrheit, ich habe das Gefühl, dass seit 20 oder 30 Jahren es immer nur von Einsparungen die Rede ist und es ist nicht die Rede davon, wir haben immer mehr Geld und wir können immer mehr ausgeben. Das ist im Hintergrund zwar so, aber…
Ja, bei uns waren es 2011 bis 2015 schon ein Jahr. Des Beitrages jetzt 2026 und 2027, wo ein hoher Anteil den Gebietskörperschaften erspart im wahrsten Sinne wird an Steuerfinanzierung. Leider führt das bei den größeren Institutionen früher oder später zu Einsparungen bei Produktionen, aber auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist bitter, weil wir ja das höchste Gut in der Kunst sind ja die kreativen Kräfte der Künstlerinnen und Künstler. Und darauf dann zu verzichten, ist ja für uns auch eine bittere Pille.
So, jetzt werde ich versuchen, das Ganze wieder in einen positiven Schwenk zu geben. Und ich habe zwei Fragen noch an euch. Das Klanglicht ist natürlich etwas, das ist jetzt, wie würdet ihr das jemandem erklären, der nicht sehen kann? Also wie ist das für Menschen, die blind sind? Kann man das Klanglicht so in Worten beschreiben, dass die sich was vorstellen können?
Kann man es spüren?
Kann man es spüren?
Ja, man spürt es auf alle Fälle, weil wenn man blind ist oder eine andere Beeinträchtigung hat, sind ja die Sinne anderwertig geschärft. Und das heißt ja auch Klanglicht und wir können da ja nur eigentlich von unseren Werken sprechen, aber man spürt ja auch diesen Raum dann, der bespielt wird mit Sound. Man spürt die Mengen, man spürt die Anspannung hundertprozentig, man spürt das ja auch schon als Sehender. Und wie auch schon der Bernhard und die Birgit gesagt haben, es ist einfach ein Festival für alle und es, so wie man die Menschen auch sieht und auch Bekanntenkreis und wir nehmen ja alle immer unsere Kinder mit und von ganz klein bis größer, es ist einfach so ein friedliches, schönes Miteinander, obwohl jetzt tausende Leute in dieser Stadt in engen mittelalterlichen Gassen unterwegs sind und es soll auch niemanden ausgrenzen und auch für Nichtsehende ist es auf alle Fälle ein Erlebnis.
Das ist nämlich quasi so immer diese Frage an die Kunst, wie man quasi, wie kann man mit Diversität und Inklusion umgehen und wie funktioniert das, dass da wirklich alle Menschen daran teilhaben können. Danke für die schöne Erklärung. Jetzt eine Frage noch für die Zukunft. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Jetzt so fürs Klanglicht, für euch. Wie soll das dieses friedliche Beisammensein vieler Menschen im öffentlichen Raum, finde ich schon einen sehr schönen Gedanken. Wo seht ihr das Klanglicht in 10 Jahren?
Die Stadt kann man nicht mehr groß umbauen. Aber Räume erobern, da sehe ich dann klanglich schon in einer großen Chance. Also immer wieder auch, so wie bei Reininghaus, andere Orte zu erobern und Perspektiven zu schärfen oder Perspektiven zu ändern auf Stadtteile, ich glaube, das könnte doch in den nächsten paar Jahren auch eine schöne Aufgabe sein.
Danke. Lia?
Also wie für uns die Zukunft allgemein oder auf Klanglicht?
Ich hätte auch jetzt das Klanglicht konkret im Kopf. Wie das so?
Ja. Also für uns, der Stefan hat es vorher schon gesagt, wir sind ja in der glücklichen Position, Grazerinnen zu sein. Das heißt, wir haben natürlich noch ein paar Orte in unserem Kopf, die wir gerne bespielen möchten. Und schön wäre das natürlich, wenn wir das im Rahmen von Klanglicht machen könnten.
Das wäre welcher Ort?
Genau. Wir schauen schon ganz groß zusammen.
Das erzählen wir dir dann beim Bier.
Warum weiß ich das nicht?
Aber ja, also es ist auf jeden Fall noch Raum da, den man bespielen kann. Und selbst Orte, die schon mal Teil davon waren, kann man auch wieder neu denken.
Klanglicht ist ja für Österreich oder für Europa oder für die Welt ja was Besonderes. Es gibt ja mehrere Lichtfestivals, aber diese Atmosphäre ist halt schon sehr, sehr speziell. Und auch die Macher, also so Bernhard und Birgit, also da wird nicht, okay, laden wir halt wen ein und dann blinkt halt irgendwas, sondern es wird halt wirklich überlegt, wie kann man das in diesen Raum Graz und Bühnen integrieren. Und ja, also in 10 Jahren kann man da ja noch viel tiefer graben, weil das sie ja eigentlich in dem ganzen Verständnis von Geldgebern, Bewohner, Besuchern noch viel mehr verankern lassen kann. Also 10 Jahre sind ja, jetzt haben wir schon 10 Jahre.
Ja, ich glaube auch, dass der Stellenwert des Festivals noch steigen wird. Und bin überzeugt davon, dass auch diese nach außen Wirkung, die das Festival jetzt schon hat, sich noch potenzieren kann.
Ja, ich glaube, die 10 Jahre waren ganz gut jetzt einmal, um hier anzukommen. Das haben wir jetzt, diese erste Phase haben wir jetzt erledigt und in einer nächsten Phase werden wir ein integrativer Bestandteil der Identität dieser Stadt werden.
Ja, ich danke euch recht herzlich fürs Dasein beim Kunstfunken. Das Klanglicht ist heuer vom 24. bis 27. Oktober in der Stadt. Für 2026 gibt es schon Terminaussichten.
Wir werden zeitgerecht das Publikum informieren.
Ja, danke vielmals und bis zum nächsten Mal, liebe HörerInnen. Tschüss.
Danke für die Einladung.
Danke.
Danke sehr. Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.